Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Alright, dann probieren wir es mal. Moin Moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis und heute gibt es mal wieder eine Rarität in unserem Podcast, und zwar ein Interview-Spezial mit mir, Dennis. Und zwar habe ich mir heute nach langer, langer Zeit mal endlich einen Wunschgast eingeladen. Ich habe dieses Mikro, in das wir jetzt gerade reinsprechen, mit nach Indien genommen. Da hat es nicht geklappt. Dann waren wir in Amerika, da hat es nicht geklappt. Und jetzt sind wir gerade in Argentinien zusammen. Lieber Janosch Emons, herzlich willkommen zum Interview. Du und ich, wir sind hier auf sportlicher Mission. Erstmal bin ich total happy, dass das Mikro gehalten hat und du hier heile vor mir sitzt.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
Janosch Emons, noch eine kleine Anekdote zu dir. Du bist Athletiktrainer der Hockey-Damen-Nationalmannschaft und wir beide sind Teil des Betreuerstabs hier im Einsatz und haben schon einige Schlachten zusammengeschlagen. Es gibt noch eine kleine Anekdote, die weißt du, glaube ich, gar nicht. Und zwar, als ich relativ frisch nach Hamburg gezogen bin, vor Jahren, war ich mal beim Spiel vom FC St. Pauli und habe gesehen, an der Seitenlinie hat da irgend so ein Mensch die Spieler vorbereitet, die eingewechselt werden sollten, und dachte, ach, das ist ja ganz spannend. Dann habe ich hinter meinem Internet geguckt, wer könnte das denn sein, und sagte der, Janosch Emons, alles klar, okay, habe ich mir so gemerkt. Dann sind Jahre vergangen und unsere Wege kreuzten sich dann über den damaligen Hockeytrainer Kais Alsadi bei den Herren, bei den Honnamas in der Nationalmannschaft, und da lief mir Janosch Emons dann wieder über den Weg. Also du hast schon eine bewegte Sportvergangenheit hinter dir. Magst du mal so ein bisschen kurz abstecken, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so beruflich?
Ja, kann ich gerne machen. Wie du schon bereits erwähnt hast, meine letzte Station im Profifußball war der FC St. Pauli. Ich habe da knapp 6 Jahre gearbeitet bei den Profis, bin damals mit Ewald Lien und dem Trainerteam nach Hamburg gekommen, und in der Folge dann gab es für mich privat und auch beruflich neue Perspektiven, die ich angehen wollte. Und so bin ich dann auch beim Hockey gelandet, mehr per Zufall. Habe diese Stelle als Bundesathletiktrainer angefangen, also übergreifend viel konzeptionelle Arbeit, viel Verbandsarbeit, strukturelle Arbeit. Und dann war aber auch sehr schnell der Wunsch da, dass ich bei den Herren aushelfe. Das habe ich auch bis zur WM damals gemacht. Unter Kais Alsadi und André Henning später dann nochmal. Dann wurde der Bedarf bei den Frauen größer. Da hatten wir dann auch immer Honorarstellen, sodass die Athletiktrainer, die damals da waren, nicht alles abdecken konnten. So bin ich dann eingesprungen, und jetzt mit dem Trainerwechsel dann auch zu Jannike hin ist der Wunsch da, dass ein Athletiktrainer bei allen Lehrgängen dabei ist. Und dann hat der Verband den Wunsch geäußert, dass ich das 100% mache. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen dabei, beide Aufgaben so ein bisschen auszubalancieren, die Verbandsaufgabe als Bundesathletiktrainer, wie gesagt, die viel konzeptionelle Arbeit beinhaltet, aber auch Steuerung unserer anderen Athletiktrainer und so weiter. Und ja, zuvor, vor St. Pauli, war ich auch mal in Rumänien ein Profifußballer als Athletiktrainer, okay, bei Alemannia Aachen, wo ich auch selber mal gespielt habe in der U21, also ich habe auch Fußball gespielt im Leistungsbereich bis zur U21 und davor Sport studiert an der Sporthochschule in Australien, wie auch jetzt im physiotherapeutischen und medizinischen Bereich auch sehr viele Fortbildungen gemacht und beschäftige mich im Moment sehr stark mit dem Bereich Regenerationsmedizin, chronische Gesundheit, chronische Erkrankungen und dementsprechend auch die Interaktion der einzelnen Funktionssysteme. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd und meine Leidenschaft momentan zusätzlich zum Athletiktraining.
Das kann man immer sehr gut so sagen. Wenn man sich mit Janosch auseinandersetzt, da muss man nur in der Seite einmal reinpieksen und dann sprudeln da die Informationen und die Quellen und das Wissen raus. Also ich bewundere tatsächlich, mit welcher Leidenschaft du deinem Beruf oder deiner Passion, kann man auch sagen, nachgehst und auch immer wieder Dinge an dir selber ausprobierst und immer die Augen offen hast, was gibt der Markt so her? Also du rennst abends mit Brillen durch die Gegend, trägst Amulette um den Hals, du kaust Kaugummis und so weiter. Also ganz spannende Geschichten. Und bei dem Thema Regeneration, finde ich, haben wir eine gute Schnittstelle zur Osteopathie, weil wir Osteopathen ja hands-on meistens probieren, alle möglichen Blockaden, Verklebungen, Hindernisse im Körper zu finden und zu beseitigen, sodass der Körper sich bestmöglich wieder selber herstellen kann, was für mich per se dann auch Regeneration bedeutet. Und jetzt habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz spannend, vielleicht noch ein bisschen additiv weitere Möglichkeiten, die wir auch in unserer täglichen Arbeit am Patienten oder an der Patientin anwenden können, mit dir mal zu besprechen. Erstmal, jetzt sind wir hier in Argentinien, wir haben einen langen Lehrgang, 14 Tage, 4 Spiele, davon 2 jeweils back-to-back an 2 Tagen. Wenn du den Terminplan für so eine Woche oder 2 Wochen bekommst, wie gehst du deine Planung an? Wie machst du das mit der Trainingssteuerung? Du hast ja jetzt auch, wir haben eine Gruppe von 22 Spielerinnen, die haben alle verschiedene Problemchen, die haben alle verschiedene Anforderungsprofile oder Fitnessgrade. Das muss ja alles irgendwie gemanagt werden. Wie gehst du sowas an?
Ja, das ist korrekt. Also erstmal von der Planung machen wir uns die Welt so einfach, wie es möglich ist. Das heißt, wir planen immer rückwärts. Es gibt fixe Termine, die wir nicht beeinflussen können. Das sind dann die Spieltage, die wir haben. Als nächstes setzen wir dann die Pausentage, die Rest-Days, wo dann auch das Thema passive und aktive Regeneration natürlich eine Rolle spielen oder im Fokus stehen. Und dann platzieren wir sogenannte Loading-Days, also wo wir höher belasten, wo wir Trainingsinhalte dann auch umsetzen in Abstimmung mit den Trainern und Trainerinnen. Und dann passen wir das Training so ein bisschen an zum Wettbewerb hin oder zu den Wettkämpfen hin, zu den Spielen. Haben wir dann eine Tapering-Phase. Der letzte Tag wird dann nochmal von der Belastung runtergefahren, wollen aber zum Beispiel so ein bisschen Nervensystemaktivierung hochhalten. Na, also das ist so grundlegend die Idee bei den Lehrgängen. Und zuvor haben wir natürlich im Hockey schon viel Kontakt mit unseren Spielerinnen, mehr als vielleicht an dem Fußball, weil es im Hockey ja auch so ist, dass sie Training von uns unter der Woche bekommen, also an den unterschiedlichen Bundesstützpunkten, sowohl Athletiktraining als auch Hockeytraining. Somit haben wir auch dann immer wieder Kontakt mit den Spielerinnen und natürlich auch dann über zum Beispiel, bevor wir in den Lehrgang fahren und wir haben jetzt länger keinen Kontakt mehr gehabt, bekommen die Mädels dann auch eine Abfrage eine Woche vorher, wo wir dann auch nochmal explizit fragen, wie waren deine letzten 3 Wochen, konntest du durchtrainieren, hattest du Erkrankungssymptome, bist du ausgefallen, hast du Medikamente genommen, hast du chronische Überlastungserscheinungen, hast du akute Verletzungen. Akute Verletzungen wissen wir häufig natürlich auch, aber das fragen wir auch nochmal alles ab und schauen dann, ob es da irgendwo Red Flags gibt, ne? Oder wie wir dann da angehen, sodass wir schon einen ganz guten Überblick haben, wie, in welchem Zustand die Mädels zu uns kommen, aber auch wie die chronische Belastung war. Ja, weil es hört sich immer so ein bisschen paradox an, aber chronische hohe Belastung schützt. Und was wir immer vermeiden wollen, ist absolute Belastungstäler oder Belastungsspitzen.
Ah ja, okay.
Ja, und das ist so eine der größten Gefahren für Überlastungserscheinungen oder Verletzungen sind tatsächlich Peaks nach oben oder nach unten. Und das versucht man dann so ein bisschen abzuklären, darauf einzugehen. Und dann ist es tatsächlich auch so, wo die Spielerinnen zum Teil in unterschiedlichen Situationen zu uns kommen. Ne, manche sind gedacht, dass sie wieder Return to Play sind, manche manchmal noch nicht Return to Play, wo dann auch ein Stück Reha dann hier noch passiert. Dann andere wiederum, die vielleicht eine Erkrankung hatten und wo wir einfach so dann die ersten Tage ein bisschen anders angehen oder wo wir sagen, okay, für diese Spielerinnen in dieser Phase vielleicht nicht 4 Spiele, Back-to-Back-Spiele, sondern planen wir erstmal mit 2 Spielen und schauen, dass wir dann wieder eine Belastungssteigerung, eine Progression hinbekommen.
Ist ja häufig auch so, dass die aus dem Liga-Alltag dann rausgenommen werden und auch schon belastet sind. Jetzt ist dann so eine Reise hier nach Argentinien. Wir sind mehrere Stunden geflogen, haben eine Zeitverschiebung. Wie planst du das dann ein? Wie versuchst du die Spielerinnen dann schnellstmöglich hierhin an die neue Zeitzone und an das neue Wetter und dergleichen zu akklimatisieren?
Also der stärkste Impulsgeber für den zirkadianen Rhythmus, für unseren Schlafrhythmus ist tatsächlich Sonnenlicht morgens, am besten mit den ersten Sonnenstrahlen aufstehen, 15, 20 Minuten Sonnenlicht, blaue Lichtwellen in die Augen bekommen. Na, dann von der Idee her wird so ein bisschen die Sanduhr neu gestartet, sodass wir möglichst schnell in den Rhythmus bekommen. Du hast es angesprochen, die berühmten Blaulichtfilterbrillen oder Blockerbrillen, die ich dann zum Beispiel trage, soweit sind jetzt die meisten Spielerinnen noch nicht von uns, funktioniert aber tatsächlich. Aber wenn ich die zum Beispiel trage, ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, wenn es dann schon draußen dunkel ist, wir laufen mit künstlichen Lichtquellen überall rum, die sehr stark blaue Lichtwellen imitieren. Und das sorgt halt dafür, dass der Körper kein Melatonin ausschüttet. Und das ist einfach das stärkste Schlafhormon und auch eines der stärksten Wachstumsregenerationshormone, was wir haben. Und wenn das halt nicht ausgeschüttet wird, dann kommen wir halt viel schwieriger in Tiefschlafphasen oder werden erst gar nicht richtig müde. Also das sind alles so ein bisschen Geschichten, wo man sagen kann, okay, Licht dimmen abends, Kerzenlicht am besten, ja, natürliches Licht, was weniger Blaulichtwellen hat. Oder dann aber, wenn es nicht anders geht, auch eine Blaulichtblockerbrille, ne? Tatsächlich auch funktioniert.
Ja, spannend. Ja. Jetzt der Umstand des Fliegens impliziert ja auch, dass wir sitzen, dass wir viel in der Sitzposition statisch sind und danach wollen wir ja am besten sofort wieder in die sportliche Bewegung reinkommen, die auch maximal Range of Motion vom Körper einfordert. Das birgt ja auch ein gewisses Risiko, dass da in diesem Umstand oder in diesem System irgendwie es dann zu Schäden kommt oder es hakt. Und jetzt mal etwas weg vom Leistungssport gedacht an die Büropiratin da draußen, die wir tagtäglich auf der Bank haben, die dann auch irgendwann den Kopf kriegen, jetzt mache ich aber auch Sport und stehen dann vom Bürostuhl auf, nachdem sie 5 Jahre da gesessen haben, rennen los und es zieht und zwickt und zwackt überall. Hast du da auch so ein Konzept, wie du die Mannschaft dann nach so einem Flug wieder mobilisierst oder gehst du individuell auf Bedürfnisse ein? Ich meine, Fliegen ist ja jetzt erstmal die gleiche Position für jede Person, da kann man ja schon irgendwie ein bisschen mitarbeiten. Hast du da irgendwie Schwerpunkte?
Ja, absolut. Also das haben wir ja zum Beispiel dann auch am ersten Abend und Tag dann sofort gemacht, dass wir, wenn wir dann gelandet sind, versuchen, sowohl Range of Motion, ne, also die natürliche Bewegung, die ihnen zur Verfügung steht, wieder herzustellen und die auch wieder ansteuern zu können. Das heißt, da wären zum Beispiel so Abläufe wie Gewebearbeit mit dem Foam Roller, Atemübungen aber auch, ne, also zum Beispiel Atemmechanik. Ne, ich kann in verschiedene Körperräume atmen, Bauchatmung, Brustatmung, um auch da zu mobilisieren. Ich kann eine tiefe Bauchatmung machen, mit einem forcierten Ausatmen, um auch Zwergfell, Transversus und so zu aktivieren. Ja? Und da auf jeden Fall schon mal so Gelenkzentrierung und eine Basis zu schaffen, damit sich die Gelenksysteme drüber und drunter auch frei bewegen können. Und dann gibt es natürlich aktive Stretches und Mobilisationsübungen, die wir machen. Ne? Wenn man jetzt mal so Joint by Joint durchgeht, dann wäre es vor allem Sprunggelenk, es wäre die Hüfte, ne? In Extension, Flexion, Rotation zu mobilisieren, aktiv die Brustwirbelsäule, ne, vor allem in Rotation wieder zu mobilisieren, dann gegebenenfalls auch die Schulter und dann gibt es natürlich Segmente, wo wir dann auch wieder zum isoliert oder dann auch integriert motorische Kontrolle anbahnen. Ne, das machen wir dann alles in bestimmten Flows von Atmung oder Gewebearbeit über Atmung, über Beweglichkeitsübung, über motorische Kontrolle. Um uns diese Bereiche wieder zu erarbeiten. Mhm. Und das wären dann zum Beispiel, wenn wir jetzt von Stabilität, motorische Kontrolle erstmal isoliert und dann integriert sprechen, dann wären das solche Geschichten wie Beckenrumpfkontrolle, dann wäre das Kniegelenkskontrolle, dann wäre das Schulterblattkontrolle, also diese sogenannten Core-Muskeln, ne? So alles Beine, unabhängig Beine, Arme. Und dann stellen wir uns vielleicht auch auf die Füße und gehen ein paar fundamentale Bewegungsmuster durch, ne? Kniebeugemuster, Kreuzhebemuster, ne, solche Geschichten, um einfach wieder das System so ein bisschen zu resetten.
Grounding ist auch ein Stichwort, was du implementiert hast für mich. Wir waren vor 6 Jahren mit den Herren schon in Argentinien und ich kann mich noch daran erinnern, dass der erste Move war, alle Schuhe aus und wir suchen uns die nächste Rasenfläche und spazieren da erstmal drüber. Was ist der Hintergrund da?
Ja, Grounding hört sich immer so ein bisschen nach Esoterik und Hokuspokus an, ist aber tatsächlich angewandte Wissenschaft. Die Oberfläche der Erde ist negativ geladen. Die Stratosphäre oder der Himmel, ne, ist eher mit positiv geladenen Teilchen geladen, deswegen gibt es Blitze. Ja. Das sind Ladungen, die sich austauschen. Und wenn wir viel Stress haben oder dann auch zum Beispiel fliegen und viel freie Radikale zum Beispiel gebildet haben, dann haben wir einen Protonenüberschuss und über den Boden können wir Elektronen aufnehmen und diese ausgleichen. Ne, das funktioniert wirklich sehr gut. Man kennt das zum Beispiel auch von Diabetikerwunden, die nicht heilen wollen. Und mit diesen Leuten macht man 20 Minuten Grounding, ne, weil auch unser myofasziales System, also gerade Bindegewebsstrukturen, die auch eine Kommunikationsstruktur sind, reagieren sehr, sehr gut. Und das wisst ihr als Osteopathen sehr gut. Das ist ein kristallines Kommunikationssystem, das den ganzen Körper durchzieht. Und das reagiert sehr, sehr gut auf Grounding. Und das System nimmt darüber und leitet diese Elektronen durch den Körper. Und dadurch findet, wie gesagt, ein Elektronenaustausch statt, beziehungsweise die frei gewordenen Protonen werden dadurch im Prinzip oder freien Radikalen werden dadurch im Prinzip gebunden. Und ja, dadurch haben wir halt sehr positive Effekte auf Entzündungen und andere Prozesse im Körper.
Was würdest du denn für den Otto-Normalverbraucher draußen empfehlen? Also sollte jeder mal, egal was für ein Wetter draußen ist, tagtäglich 10 Minuten barfuß durch die Gegend laufen? Und ist dann die Untergrundbeschaffenheit wichtig? Was sagst du?
Ja, die Untergrundbeschaffenheit ist auf jeden Fall wichtig. Also natürliche Untergründe. Wenn ich jetzt über einen Betonboden laufe, dann ist natürlich der Elektronenaustausch nicht so groß, wie wenn ich über eine Wiese laufe, vor allem eine feuchte Wiese. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich laufe tatsächlich auch mal im Winter, wie wirst du mich barfuß draußen sehen.
Schockt mich gar nicht.
Genau. Ne? das ist aber natürlich dann auch für den einen oder anderen zu speziell. Kann ich total nachvollziehen. Aber es ist durchaus sehr, sehr hilfreich im Bereich zum Beispiel der Regenerationsmedizin. Ist Doktor Naturkraft ein Doktor und Grounding ein Doktor? Ein Lebensstil-Doktor. Und wie gesagt, es kann sehr positive Effekte haben auf Gewebeheilung, auf Gewebeanpassung, aber auch auf Dinge wie chronischen Stress, Nervensystem und aber auch Stoffwechsel. Und von daher hat es schon sehr positive Effekte. Das kann man durchaus machen. Also wenn man mich fragen würde, so viel barfuß laufen, wie es geht. Ne?
Okay.
Weil wir haben uns ja auch, unsere Spezies alleine, Homo sapiens, in den letzten 300.000, 400.000 Jahren und davor, sagen wir mal, von der ersten Zelle 3 Milliarden Jahre, wir haben uns über 3 Milliarden Jahre, haben sich unsere Zellen an die Umwelt angepasst. Das heißt, die Umwelt, die macht was mit uns. Wir haben uns jetzt eine neue natürliche Umwelt geschaffen. Ja, und dann fehlen unserem Körper und unserem Geist und unserem gesamten Organismus fehlen manchmal bestimmte Reize, damit er voll im Wachstum ist, damit er voll in der Vitalität, in der Leistungsfähigkeit, in der Kreativität ist. Und Naturkontakt ist auf jeden Fall ein hormetischer Reiz, also ein Reiz, der dazu führen kann, dass wir vital sind.
Das Waldbaden passt ja auch ganz gut da rein. Ne? Also da habe ich auch schon einiges drüber gehört, über das Einatmen der Botenstoffe der Bäume, die sogenannten Terpene, die so ein bisschen auf ätherischen Ölen auch basieren. Das macht ja auch die Atemwege frei und das hat einen entspannenden, regulierenden Einfluss aufs vegetative Nervensystem und so weiter. Deswegen wissen wir, dass die Nähe zur Natur einfach gesund macht und das Ausbleiben von Natur und künstliches Setting eher Regeneration oder Gesundheit hemmt, sagen wir es mal so, oder?
Genau, absolut. Also dazu wird zum Beispiel auch Kälte-Wärme-Reize zählen. Ne? Also bestimmte Organsysteme haben sich natürlich auch daran angepasst, mal kurzzeitig akute Hitze und akute Kälte ausgesetzt zu sein. Und wenn wir jetzt die Schilddrüse nehmen und die kriegt diese ganze Zeit keine Reize in diese Richtung, sondern immer nur 22 Grad, dann sagt der Körper irgendwann so, oh, okay, ich fahre mal die Funktion ein bisschen runter, weil wird ja nicht gebraucht. Ne? Und das hat natürlich kurzfristig keine Folgen, aber langfristig hat das dann schon, kann das dann durchaus Folgen haben im Hinblick wieder auf Vitalität, Schaffenskraft und Leistungsfähigkeit. Ne? Wenn der Körper bestimmte Organsysteme runterfährt, weil diese Organsysteme keine Reize mehr bekommen, die sie halt funktionstüchtig halten. Und Waldbaden, hast du schon gesagt, das ist ja auch in Japan wirklich auch
Volkssport, ja.
Volkssport und auch wirklich sehr gut erforscht. Und das ist tatsächlich auch der Austausch dann über die ätherischen Öle, über die Terpene, über die auch über die Umwelt, das, was wir sehen, das Grüne, ne, das macht was mit uns, absolut. Und hat auch vor allem im Hinblick auf das Immunsystem und die Anzahl unserer Killerzellen und generell die entzündliche Aktivität des Immunsystems eine ganz große Rolle. Ne? Und zum Beispiel bei Kälte- und Wärmereizen ist es halt auch so, da spielen halt auch deine Ressourcen eine Rolle. Wenn du wenig Ressourcen hast, ne, also es gibt so, darüber sprechen wir auch gleich, Herausforderungen und Ressourcen. Wenn wir gar keine Herausforderungen haben, dann degenerieren wir. Wenn wir zu viele Herausforderungen haben und zu wenig Ressourcen, dann werden wir auch krank oder verletzen wir uns. Wenn das gut ausbalanciert ist, dann kommen wir in den Wachstum, dann kommen wir in die Anpassung, dann kommen wir in die Lebendigkeit. Ja, und darum geht es gerade auch so bei den Naturreizen. Da gibt es sicherlich welche, die sehr stark auf die Kategorie Ressourcen einzahlen, wie zum Beispiel Grounding. Aber es gibt auch Reize, die für die ich gewisse Ressourcen brauche, wie Kälteanwendung oder extreme Hitze. Ja, und da gilt es dann auch manchmal klein anzufangen.
Sprechen wir mal über Kälte, weil das ein Faktor auch jetzt für unsere Spiele ist. Wir bieten nach diesen Hockeyspielen Eisbäder an und das ist ja auch so ein Volkssport, Trendsport geworden, sich zu Hause auf dem Balkon eine Eistonne hinzupacken. Jetzt ist es aber wissenschaftlich ja immer noch umstritten und wir wissen nicht so richtig, hat es jetzt einen messbaren Impact oder eben nicht? Was ist deine Meinung grundsätzlich zum Eisbaden? Ich habe mal gehört, und das stelle ich jetzt einfach mal als These in den Raum, dass Eisbaden während einer Trainingsaufbauphase gar nicht mal so angesagt ist oder gar nicht mal so indiziert ist, weil diese entzündlichen Prozesse, die wir durch das Eis runterfahren, ja eigentlich Wachstum ermöglichen, muskuläres Wachstum, regenerative Prozesse, und durch dieses Eisbaden haben wir ja durchaus erstmal so ein Runterfrieren eines entzündlichen Prozesses, den wir ja als regenerativen Prozess auch brauchen. Das heißt, ich habe mal gehört, zum Beispiel, dass Usain Bolt immer kurz vor den Wettkämpfen ganz intensiv Eis gebadet hat, um sich richtig hart zu machen, um das Bindegewebe auch ein bisschen unelastisch zu machen, um bessere Kraftübertragung von Muskel über Faszie, Sehne auf den Knochen zu bekommen, um einfach mehr Pace auf die Straße zu bekommen. Wohingegen ich mich frage, wenn ich jetzt in einem Vorbereitungstrainingslager bin und einfach Basiskraft und Ausdauer schrubbe, ob ich die Leute dann noch ins Eisbad schmeißen sollte oder ob ich mir quasi meinen Trainingsplan damit kaputt mache. Was sagst du dazu?
Ja, ich denke, das sind sicherlich berechtigte Fragen. Bei der Studienlage oder bei Studien ist es so, du kannst Studien in alle Richtungen finden und Studien auch so designen, dass am Ende des Tages das rauskommt, was du erwartest. Gleichzeitig ist es so, dass es kommt so ein bisschen auch auf deine Zielsetzung an, wie du schon gesagt hast. Wenn es jetzt primär darum geht, worum es bei uns meistens nicht geht, um Muskelaufbau, wir sprechen jetzt vom Bodybuilding, dann gibt es durchaus Studienlagen, die zeigen, okay, das reduziert ein bisschen die Effekte des Krafttrainings, schraubt es ein bisschen runter, bestimmte Signalwege werden dann ein bisschen reduziert und das Muskelwachstum ist nicht so stark. Check. Bei uns ist aber meistens der Fall, dass wir relativ hohe Trainingsumfänge oder viele Stressoren verdauen müssen, weil wir am nächsten Tag wieder trainieren, weil wir am nächsten Tag wieder spielen. Und auf mittel- oder langfristige Sicht ist es dann durchaus so, wo man sagen kann, okay, das beeinträchtigt auch die Trainingseffekte nicht so groß. Ein anderes Training ist ja Concurrent Training. Wir machen Krafttraining morgens. Und nachmittags haben wir eine Hockeyeinheit, wo auch starke aerobe Reize gesetzt werden. Und dann zeigt sie auch kurzfristig, bedingt es sich ein bisschen negativ, aber man weiß zum Beispiel, Mannschaftssport mittel- oder langfristig macht sich so einen großen Unterschied. Und da geht es dann halt auch um Praktikabilität. Und es ist halt auch da wieder so, wenn wir jetzt und gerade auch jetzt in der Osteopathie oder Physiotherapie, wenn wir therapieren, dann therapieren wir meistens nicht an einem System, weil unser Körper ist ein System von Systemen, die immer miteinander agieren. Und wenn ich jetzt mal so die drei großen Funktionssysteme rausnehme, Nervensystem, Stoffwechsel oder Energiestoffwechsel und Immunsystem, dann hat zum Beispiel die Eistonne, kann auf verschiedene Systeme Einfluss haben. Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich mache als Privatperson, schaue ich, dass ich zum Beispiel ein- bis zweimal die Woche einen Kältereiz habe, ne, über eine längere Zeit, sei das heißt es zum Beispiel, ich fange an, morgens mal eine halbe Stunde, 30 Sekunden kalt zu duschen, die Beine, Arme, und dann erweitere ich das auf den ganzen Körper 3 Minuten, dann mache ich vielleicht mal Kältebäder, dann hat das langfristig, kann es sehr positive Effekte haben, zum Beispiel auf unsere Mitochondrien, auf die Energiebereitstellung der Mitochondrien, auf das Mitochondrien Gesundheit und den Wachstum, auf die Fähigkeit des Körpers, über braunes Fett Energie bereitstellen zu können. Ja, aber es kann halt auch positive Effekte wieder aufs Immunsystem haben. Ja, dass zum Beispiel auch hier die Anzahl natürlicher Killerzellen erhöht wird, dass Entzündungsprozesse, ja, also systemische, vielleicht niedergradige Entzündungsprozesse auch runtergedämpft werden. Und es kann sogar auch so sein, dass ich Resilienz schaffe im Nervensystem, dass ein Kältereiz, der vielleicht eher Gefahr signalisiert, und ich schaffe es, in diesem Kältereiz entspannt zu bleiben, der mir dabei hilft, mein Nervensystem besser regulieren zu können. Also auch bei Dingen, die vielleicht unerwartet passieren. So kann es dann sehr viele positive Effekte haben. Es gibt aber auch dann den Fall bei Spielern oder Spielerinnen, wo das Thema Eistonne und in die Eistonne zu gehen oder Kälteanwendungen zu machen, absoluter Stressor ist. Mhm. Sprechen wir jetzt mal von Südamerikanern oder so. Mhm. Wenn ich diese Leute in die Eistonne zwinge, dann löse ich bei denen eine Stressreaktion aus. Das heißt, dann wird Sympathikus-Tonus dominant, und ich möchte nach dem Spiel Parasympathikus-Tonus dominant haben. Ja, ich möchte, dass der vordere Vagus aktiv ist. Ich möchte in den Regenerationsmodus kommen, in den Aufbau, in den Wachstum wiederkommen, in die Verdauung kommen. Und für diesen Spieler ist dann die Kälteanwendung nicht das Richtige, auch wenn es vielleicht trotz alledem positive Effekte auf den Stoffwechsel hat oder aufs Immunsystem und Entzündungsprozesse in dem Moment. Und uns hilft einfach im Hinblick auf muskuläre Geschichten, uns schneller zu regenerieren. Ja, aber das muss man dann sicherlich beachten. Deswegen gibt es da sicherlich jetzt nicht zu sagen, okay, schwarz und weiß, und es muss genau so sein. In der Regel ist es so, wo wir es jetzt in diesem Setting hier gerade bei Doppelspielen dann auch machen, nach den Spielen, weil wir schnell wieder physisch auf einem möglichst hohen Niveau sein müssen, eine Readiness haben müssen fürs nächste Spiel und es da schon auch sowohl subjektiv, aber auch objektiv klare Indizien gibt, dass es uns dabei hilft, vor allem im Bereich der muskulären Regeneration und des Stoffwechsels schneller wieder in einen Zustand zu kommen, um ideale Leistung zu bringen.
Wenn ich jetzt da das ausprobieren möchte zu Hause für mich, was empfiehlst du, sich daran zu testen?
Ja, also damit anzufangen, kann man tatsächlich auf eine relativ einfache Art und Weise machen. Die Dusche so einstellen, so kalt wie möglich für einen am Anfang. Und dann fange ich mit 30 Sekunden an. 30 Sekunden, rechtes Bein, linkes Bein, linker Arm, rechter Arm. Fertig. Vielleicht fange ich auch erstmal nur an, mir das Gesicht kalt zu waschen. Guck mal, was passiert, wie ich mich fühle, wenn ich mir das Gesicht kalt gewaschen habe. Ja? Wenn ich das vielleicht über eine Woche oder 2 Wochen gemacht habe, mit 30 Sekunden, 30 Sekunden, dann gehe ich vielleicht auf 30 Sekunden, 30 Sekunden Körper. Und dann gehe ich vielleicht Woche für Woche 30 Sekunden hoch, dass ich 30 Sekunden Körper habe, 1 Minute Körper habe und mich bis 3 Minuten hocharbeite. Und wenn ich dann da irgendwann angekommen habe, dann hat man auch meistens schon bestimmte Effekte und man wird schon resilienter gegen Kälte. Dann ist vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal sagen kann, okay, ich habe bei mir um die Ecke im Winter einen schönen Weiher oder ich habe es in der Sauna und so weiter und bin dann bereit, vielleicht auch mal für 5 bis 10 Minuten irgendwie ins kalte Wasser zu gehen oder für 2, 3 Minuten. Das muss dann auch nicht eiskalt sein, brunnenkalt reicht, also so um die 12 Grad, 10 bis 15 Grad.
Gruselig.
Ja. Das sind dann so Möglichkeiten. Ne? Oder aber, was vielen Leuten einfacher fällt, ist trockene Kälte. Das sind dann tatsächlich die Eiskammern. Ne?
Okay.
Ja.
Jetzt haben wir ja, um das mit dem Kältethema nochmal abzuschließen, auch diese reflektorische Hyperemisierung. Also du hast ja erst das Zusammenziehen des Gewebes und gerade der Blutgefäße und hinterher das absolute Ausweiten, das überproportionale Ausweiten, mhm. sodass den Leuten ja wirklich warm wird auch. Also es war ja früher auch, um nachts im Bett warme Füße zu bekommen, erstmal einmal mit den nackten Füßen in den Schnee steigen und dann schnell unter die Bettdecke. Jetzt ist es so therapeutisch angewendet. Es gibt ja so Kryotherapieformen, die zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen helfen. Ich war eigentlich nie der große Fan von Kälteanwendungen, gerade auch zum Beispiel auf verletzten Gewebe, weil diese Hyperemisierung hinterher nochmal zusätzlichen Anschwellungsfaktor haben könnte. Mhm. Zusätzlich auf dem Sportplatz. Die berühmte Pechregel wird immer viel diskutiert, ob die noch zeitgemäß ist. Mhm. Kompression ja, Sportpause ja, Hochlagern ja, aber Eis ist ja eigentlich, spielt eine Rolle in eine Schmerzlinderung, ja, darüber können wir uns unterhalten, aber inwieweit macht es Sinn für dich, Eis anzuwenden, um jetzt Gewebe zu heilen?
Genau, also ich glaube, Gewebe zu heilen, das macht das Eis jetzt nicht. Ich glaube, in der Frühphase, in der akuten Frühphase kann es durchaus trotzdem hilfreich sein, weil wir natürlich auch ein Stück weit unterbinden, dass vielleicht eine sehr starke Flüssigkeitseinlagerung passiert. Ne? Also, dass es sich ein sehr starkes Hämatom bildet. Ich denke auch, dass Kompression da vielleicht noch ein Stückchen wichtiger ist. Aber auch den Stressor des Schmerzes ein bisschen rauszunehmen, kann ja auch sehr hilfreich sein am Anfang. Aber ich spreche über die ersten 1, 2, maximal 3 Tage. Danach, glaube ich, hat Eis auch nicht mehr den Effekt. Und dann würde ich auch aufhören, mit Eis zu arbeiten. Tatsächlich. Oder mit Kühlung zu arbeiten. Aber wie gesagt, jetzt mein Stand der Dinge, jetzt, wenn es jetzt sehr, sehr akut noch ist, 1., 2. Tag, dann denke ich, hat es seinen Platz und seine Berechtigung zusätzlich mit den anderen Geschichten. Und dann ist es dann auch kontraproduktiv, wie du sagst. Ne? Weil das Immunsystem arbeitet auch mit Entzündungen. Es ist dann wie so ein Flächenbrand, es entfernt halt im Prinzip beschädigtes Gewebe oder Zellorganellen und dann auf diesem gerodeten Weide kann dann neues Gewebe auch entstehen und dafür braucht es dann auch die Entzündungsprozesse. Ne? Nur dürfen die halt auch nicht überschießen. Wild gewordenes Immunsystem ballert halt auch wild um sich herum und beschädigt dann anderes Gewebe.
Ja. Mhm. Thema Regeneration nochmal ein anderer Aspekt. Eis hacken wir jetzt mal ab. Mhm. Wenn ich als Osteopath nur eine Sache behandeln dürfte, wäre es für mich der Brustkorb und der Thorax, weil ich daran glaube, dass wenn die Atmung gut funktioniert, sehr viele Prozesse gut reguliert werden. Du hast eine gute Drainage und Massage der Bauchorgane, du hast eine gute Zirkulation, du hast eine super Ventilation, du hast eine Immunregulation, du hast eine nervale Regulation. Du arbeitest jetzt hier, lässt immer auch wieder so Breathwork-Themen in deine tägliche Arbeit mit den Spielerinnen einfließen. Wie würdest du denn sagen, wie wichtig ist gutes Atmen? Was ist überhaupt gutes Atmen? Mhm. Und was hat das für einen Einfluss auf regenerative bzw. heilende Prozesse?
Mhm. Ja, das ist durchaus eine gute Frage. Ich hole mal ein bisschen aus, nochmal auf, weil du gesagt hast, wenn ich eine Sache behandeln könnte. Was ist Atmung? Atmung ist der einzige direkte Zugang, den wir haben zum autonomen Nervensystem. Ich kann nicht die Blutgefäßspannung meines rechten Zehs aktiv beeinflussen. Aber ich kann über die Atmung autonome Prozesse oder das autonome Nervensystem regulieren. Und das ist sicherlich sehr wertvoll. Und wenn wir das Nervensystem so als Central Governor sehen für alle anderen Systeme, dann ist es natürlich, kann es sehr, sehr hilfreich sein, wieder auch hier das Nervensystem in eine bestimmte Bahn zu lenken. Sagen wir mal, wir haben ein Nervensystem, was sehr stark im Sympathikus wieder aktiv ist, was gar nicht zur Ruhe kommt. Oder aber auch andersrum, was gar nicht in die Aktivität kommt. Dann ist Atmung absolut ein Schlüssel und ein Weg dahin. Und es gibt so 3 Ebenen der Atmung, die man auch unterscheiden kann oder wie man sie einteilen kann. Das eine ist die biomechanische Ebene, das heißt, wie atmen wir überhaupt? Also der erste Gang der Atmung Nase-Nase. Und da sollten wir 95% der Zeit drin sein, weil unsere Nasenatmung, oder wenn wir durch die Nase ein- und ausatmen, ist es erstmal primär Parasympathikus-Tonus steigern. In der Nasen, bei der Nasenatmung wird die Luft befeuchtet, wird gefiltert. wird mit Stickstoff angereichert, dass sie besser, dass der Sauerstoff besser aufgenommen werden kann ins Blut und auch in die Zellen und wird dann auch erwärmt. Also da passiert ganz, ganz viel. Ja, auch unser Immunsystem leidet, wenn wir permanent durch den Mund atmen, unsere Schleimhäute austrocknen dadurch. Dann der zweite Gang wäre Nase-Mund bei leichten Aktivitäten schon und der dritte Gang ist halt Mund-Mund bei hochintensiven Aktionen. Und dann ist schon mal das Erste, was man beobachten kann, okay, in welchen Fällen atme ich denn tatsächlich? Gibt es Fälle, wo ich die Luft anhalte oder durch den Mund atme? Muss ich nachts durch den Mund atmen? Ne, gibt es ja auch die bestimmten Kleber für den Mund mittlerweile oder die Nasenklappe, weil Leute gar keine Luft bekommen, ne? Auch mit dem Magneten heutzutage. Das sind sicherlich hilfreiche Dinge, weil eine Nasenatmung erstmal von der Mechanik sehr, sehr entscheidend ist. Eine andere Geschichte ist dann von der Atemmechanik, okay, in welche Räume atme ich denn? Ja, primär sollten wir natürlich in Ruhe in den Bauchraum atmen. Ich habe aber immer eine vollständige Atmung idealerweise. Das heißt, mein Bauch und mein Brustkorb hebt und senkt sich gleichzeitig. Das sieht man nur bei Babys sehr schön in der Krippe. Ne? Die haben so ein sehr gleichmäßiges Heben und Senken. Und es gibt Leute, die atmen halt nur oben den Brustkorb in die Schultern ein. Ne? Die sind dann zum Beispiel auch in so einer Stresshaltung schon, das Kinn ist vorgeschoben. Die
Protraktion des Kopfes,
genau. Und da spielt Atmung eine Riesenrolle, da manifestiert sich dann auch Stress. Ja, und da kann ich natürlich auch in verschiedene Räume atmen, ne? Und überhaupt wieder, okay, mein Bauch, ich atme primär in meinen Bauch, ich atme primär in meine Brust, ich atme in meine unteren Rippen und dann verbinde ich das Ganze wieder. Ja, und auch darüber wieder das Nervensystem zu regulieren, zu mobilisieren. Ja, ich kann mit Atmung sehr gut mobilisieren. Ich kann mit Atmung dann aber auch zum Beispiel aktivieren, ja, wenn ich gegen Widerstand ausatme zum Beispiel oder einen Zwerchfell transversus aktivieren, das funktioniert sehr gut. Die zweite Ebene wäre dann die regulative Ebene, die wir auch schon ein bisschen angesprochen haben. Also welchen Teil des Nervensystems möchte ich jetzt aktivieren oder verstärkt aktiv haben? Bei der Ausatmung primär, Ausatmung ist primär stimulierend für den Parasympathikus, also den vorderen Vagus. Ja, also in die Ruhe zu finden. Einatmen ist primär immer stimulierend für den Sympathikus. Ja? Und Luft anhalten ist eher hinterer Vagus, also einfrieren, Schockstarre, Panikmodus. Mhm. Ja, und darüber kann ich natürlich dann auch arbeiten. Ne? Jeder kennt das schon, wenn wir gestresst haben. Okay, ja, und das ist natürlich forcierte längere Ausatmung des Parasympathikus, das Ruhe reinkriegen. Ja, und dann gibt es so Techniken wie 2 bis 3 Sekunden einatmen und 3 bis 4 Sekunden einatmen, Doppelzeit ausatmen, wenn ich meinen Parasympathikus aktivieren will. Ja, aber wenn ich zum Beispiel aktivieren will, dann kann ich auch eine Hyperventilation machen. Und damit kann man natürlich sehr, sehr, sehr gut spielen und das Nervensystem stimulieren oder regulieren in gewisser Art. Und die letzte Ebene wäre die transformative Ebene. Also ich kann tatsächlich auch über Atmen bestimmte Bewusstseinszustände eintreten, gewisse Gehirnwellen erzeugen, ne? Alpha-Wellen oder andere Geschichte, wo ich dann tatsächlich in Flow-Modus komme. Ne? So Flow, was ist das? Flow? Flow ist eigentlich, wenn wir vollständig in eine Aufgabe aufgehen können, wenn wir völlig in der Aufgabe uns wiederfinden, nur im Hier und Jetzt sind. Und das kann ich auch über die Atmung. Ich kann auch über die Atmung dann sogar in die Traumatherapie gehen und bestimmte abgekapselte Emotionen und so freilegen. Da sollte natürlich dann einer dabei sein, der das auch ein bisschen begleiten kann, aber da oder auch, ne, oder auch ein Stück Sinnhaftigkeit wieder für mich entdecken. Ja, also wirklich, wenn man jetzt, was ist der Sinn des Lebens? Und der Sinn vielleicht des Lebens ist auch wirklich, das Leben mit allen Sinnen wahrnehmen zu können, ne? Also die eigene Wahrnehmung zu erweitern. Dabei kann mir die Atmung auch helfen. Mhm. Ne, das wären dann so transformative Atemtechniken, auch wie zum Beispiel mit Hyperventilation. Und dann vielleicht auch mit Atem anhalten, ich atme aus, ne, und dann bin ich total in der Stille, atme dann wieder ein. Ja, und darüber kann ich natürlich dann auch, bestimmte Prozesse mehr arbeiten. Ja.
Spannend. Die Zeit schreitet vor. Du musst gleich noch in die Aktivierung gehen. Wir haben gleich noch ein letztes Länderspiel vor unserem Lehrgang. Aber ein paar Themen habe ich noch auf der Zettel, deswegen steche ich die nochmal an. Ansonsten treffen wir uns sehr gerne nochmal und führen das Interview an anderer Stelle fort. Thema Schlafen, Riesenthema, Riesenfeld, viel diskutiert. Mhm. Die einen sagen, ich brauche keinen Schlaf, die anderen sagen, ich muss 10 Stunden pennen, sonst halte ich es nicht aus. Der berühmt-berüchtigte Mittagsschlaf, was für Zeiteinheiten sind da sinnvoll? Ab wann passiert im Schlaf Regeneration? Wann ist Schlaf regenerativ? Kannst du uns da mal ein bisschen über deine Sichtweisen was mitteilen?
Ja, also sicherlich ist, wir haben ja schon ein paar Themen angesprochen, aber auch im Hinblick auf jetzt wieder Regeneration oder Anpassung auch an Belastung oder an Stressoren jeglicher Art, spielen natürlich Ernährung und Schlaf eine absolut entscheidende Rolle. Ich habe das ja eben schon mal gesagt, morgens Licht, ist im Winter manchmal schwieriger, aber morgens nach dem Aufstehen sich dem Sonnenlicht auszusetzen oder der Helligkeit, hilft auf jeden Fall, unsere innere Uhr zu kalibrieren. Und es ist sicherlich sehr hilfreich, einen gewissen Schlafrhythmus zu haben, auch für die Schlafqualität. Die Schlaflänge hängt natürlich auch so ein bisschen darauf ab, okay, wie hoch ist mein Bedarf, wie körperlich anspruchsvoll war mein Tag, wie stressig war mein Tag auch, also wie war ich sehr, sehr viel im Stress, im Sympathikus-Tonus oder nicht, und dementsprechend kann meine Schlafdauer auch variieren. Es ist sicherlich so, dass man sagen kann, wir schlafen ja heutzutage im Vergleich zu 100, 200 Jahren zurück, 1 bis 2 Stunden weniger jede Nacht. Also das hat man gar nicht mehr auf dem Schirm. Dazu leidet auch unsere Schlafqualität sehr, sehr stark. Wenn wir das jetzt in der Nacht so ein bisschen unterteilen, die erste Hälfte, wenn wir, sage ich mal, es schaffen, relativ zeitig irgendwie 10, 11 Uhr ins Bett zu kommen und wir haben vielleicht vorher nicht die ganze Zeit uns künstlichen Lichtquellen ausgesetzt und eine Blaulichtblockerbrille getragen, dann starten wir meistens mit hohen Melatoninspiegeln und dann haben wir vor allem die körperliche Regeneration, die stattfindet. Ja, über dann auch Melatonin, Wachstumshormone und so weiter. Die zweite Hälfte ist dann eher, wo die Rapid-Eye-Movement-Phase größer wird. Also da fängt das Gehirn an, Erlebnisse zu verarbeiten und zu kategorisieren und so weiter. Beide Phasen sind für uns, oder auch das Lernen findet dann da auch statt, ne? Oder das Erlernte abzuspeichern. Beide Phasen sind sehr, sehr entscheidend. Und wie gesagt, ich glaube, es ist ein Schlüssel dazu ist, morgens vor allem Licht morgens Licht zu bekommen, natürliches Licht zu bekommen, wenn es geht. Und dann aber auch zum Abend hin es zu schaffen, so ein bisschen runterzufahren. Ja, also mir bewusst zu sein, okay, was macht jetzt gerade meine Umwelt mit mir? Was hat das mit dem Schlaf zu tun? Ja, und dann auch vielleicht bei der Ernährung, und das ist so meine, wo es für mich nicht immer ganz einfach ist, auch aufgrund meiner Tagesabläufe, vielleicht nicht mehr eine riesen Mahlzeit zu nehmen, eine Stunde vorm Schlafen gehen, das hat sicherlich auch negative Effekte aufs Schlafen gehen. Ja, also wenn man das schon schafft, zu sagen, okay, ne, auch so Stimulantien wie Kaffee trinke ich vielleicht 6 bis 8 Stunden nicht mehr vorm Schlafen gehen, weil die haben natürlich eine hohe Stimulation, auch noch 6 bis 8 Stunden danach haben sie eine hohe Wirkung auf den Schlaf oder die Schlafqualität. Man hört dann auch häufig, ja, mir macht das nichts, ich kann dann schlafen. Ja, das ist tatsächlich so und viele Menschen können dann auch schlafen. Die Frage ist, wie ist die Qualität deines Schlafs? Nun, wie regenerierst du dann tatsächlich auch im Schlaf? Und das wären so ein paar grundlegende Tipps, also versuchen, einen gewissen Rhythmus zu haben, vielleicht Licht, natürliches Licht am Morgen aufzunehmen und zum Abend hin runterzufahren, Lichtquellen zu dimmen, Kerzenlicht anzumachen, vielleicht eine Blaulichtblockerbrille zu tragen, wenn ich Bildschirme mir dann noch antue oder anschaue und dann wirklich auch zur Ruhe zu kommen und keine riesen Mahlzeiten mehr vom Schlafen gehen zu sich zu nehmen, um es möglichst einfach zu halten.
Ja, schön. Nochmal zum Abschluss, das Thema Ernährung ist natürlich ein Riesenfeld. Allein darüber können wir eine ganze Folge machen wahrscheinlich. Und da hast du auch eine große Meinung zu, viel Detailwissen. Was mich jetzt nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörer interessiert, jetzt hier im Leistungssport kriegen unsere Spielerinnen nach den Spielen Supplemente, um nochmal ein bisschen was aufzufüllen. Die kriegen vorher oder währenddessen bestimmte Getränke. Kannst du mal so ein bisschen einen Einblick geben, was dir da wichtig ist? Und vielleicht so als Basis, wenn ich zu Hause Sport mache oder Patienten habe, die Sport machen, hast du da allgemeine Empfehlungen für Supplementierung? Also ich habe mal gehört, Kreatin sollte jeder Mensch mal nehmen, Eiweißpulver schadet auch nicht. Hast du da Meinung zu?
Ja, also vieles hängt natürlich davon ab, wie meine grundsätzliche Ernährung ist. Ja, und da kann man schon sagen, dass wir heutzutage aufgrund auch der Qualität, die wir in der Ernährung haben, aber auch im Hinblick auf was wir sehr stark oder von was wir sehr große Mengen essen und weniger große Mengen essen, haben wir da sicherlich dann auch in bestimmten Bereichen Defizite. auch über die Bevölkerung hinweg gesehen. Und von da würde es auch abhängen, was supplementiert man. Also wenn man jetzt sich die durchschnittliche Bevölkerung anschaut, was könnte ich so empfehlen, ungetestet zu nehmen? Das ist zum Beispiel Magnesium, gibt 14 verschiedene Formen oder noch mehr, aber zum Beispiel Magnesium Bisiglinat am Abend, darum runterzufahren. Die meisten Menschen haben Magnesiummangel, der vielleicht nicht klinisch schon krankhaft ist, aber es geht ja nicht um Krankheit, sondern es geht ja um Vitalität und die Spanne ist da sehr groß. Und Magnesium ist sicherlich so ein Thema, das kriegen wir heutzutage fast bei der besten Ernährung nicht mehr gedeckt. Dann ist es halt auch so, wie du gesagt hast, okay, habe ich viele hochwertige Proteinquellen und die hochwertigen Proteinquellen sind nun mal nicht die pflanzlichen, ja, sondern die hochwertigen Proteinquellen, das sind die tierischen. Habe ich hochwertiges Fleisch, Fisch, was ich zu mir nehme, Eier oder zum Beispiel auch bestimmte Milchprodukte, dann kann ich damit viel decken. Habe ich das nicht, dann spielen natürlich schon Aminosäuren und Proteine, gerade auch wenn ich körperlich aktiv bin, eine große Rolle. Und dann ist so eine Faustformel schon 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn es um Vitalität und Leistungsfähigkeit geht. Das sind so ein paar Dinge, die man sicherlich beachten kann. Auch Geschichten wie zum Beispiel Omega-3-Öle. Ja, die haben wir heutzutage auch relativ wenig in unserer Ernährung. Auch im Hinblick auf antientzündliche Prozesse können die eine große Rolle spielen. Bei Vitamin D ist es so ein bisschen, von dem ich vor ein paar Jahren gefragt habe, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Vitamin D wird aber auch viel verbraucht, wenn wir stark entzündliche Prozesse im Körper haben. Da kann man auch gucken, okay, warum brauche ich so viel? Es gibt auch Sportler oder Menschen, die dosieren Vitamin D sehr hoch, supplementieren das hoch und die Werte gehen kaum nach oben. Ne, da gibt es dann andere Gründe dafür. Aber wenn man mich fragt, Magnesium ist sicherlich interessant. Wir haben häufig im Bereich der Mikronährstoffe, gerade so im Bereich Mineralstoffe, haben wir Defizite heutzutage. Aber wenn man mich fragt, dann Magnesium ist sicherlich ein Fall. Und mit Omega-3 kann man nicht viel falsch machen. Vielleicht Vitamin D kombinieren mit K2 im Winter zu nehmen. Ja, oder aber mal, jetzt kommt was Böses, auf die Sonnenbank zu gehen für 15 Minuten einmal die Woche. Ja, dann produziert unser Körper auch Vitamin D in größeren Mengen. Also das sind so ein paar Tipps, die man machen kann. Nach dem Sport kann ich mir überlegen, ja, also ich zum Beispiel nach dem Sport oder Krafttraining habe jetzt keine Shakes, die ich benutze primär, weil ich innerhalb der nächsten 1 bis 2 Stunden dann auch eine vollwertige Mahlzeit zu mir nehme. Und bei mir geht es jetzt nicht darum, dass ich maximal schnell irgendwie regeneriere, ja, oder da nochmal einen Input gebe, aber da kann man sicherlich auch mit sehr hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln, Whey-Protein oder sowas arbeiten. Da gibt es heutzutage auch sehr, sehr, sehr hochwertige von Weiderinnen oder was auch immer. Aber man kann auch mit Snacks arbeiten. Ne? Man kann auch 2 Eier essen als Beispiel, gekochte, die man dabei hat und vielleicht einen Smoothie trinken. Ja, also solche Möglichkeiten gibt es da auch. Oder einen griechischen Joghurt mit Beeren essen. Mhm. Ja, und ein bisschen Honig drüber. Also das ist natürlich dann auch möglich. Und jetzt in unserem Einsatz ist es natürlich speziell. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Ernährungsform der Athleten an, die sie mitbringen. Aber da haben wir natürlich isotonische Getränke, die einerseits Mineralstoffe beinhalten, vor allem auch Natrium, weil wir das über den Schweiß sehr stark verlieren. Und dann zum Teil auch Kohlenhydrate, ne, um die Zuckerspiegel im Blut konstant zu haben, damit sie über die Dauer des Spiels Leistung bringen können. Und der Blutzuckerspiegel nicht abfällt. Und hinten raus haben wir dann auch, weil es dann schon noch normal manchmal dauert mit der Fahrt zum Hotel, dass wir essen, dass wir dann zum Teil isolierte Aminosäuren geben oder dann auch Recovery Shakes geben.
Was hat das mit der Kirsche auf sich?
Mit der Sauerkirsche, ja, die wird halt auch relativ stark antioxidativ. Also dadurch schaffen wir es halt auch zum Teil so ein bisschen, sage ich mal, überschießende entzündliche Prozesse schneller runterzudämpfen und dadurch halt schneller in die Regeneration auch zu kommen. Und das ist auch ein Fall, was die Mädels einfach sehr gerne mögen. Ne? So, von daher sind das alles Möglichkeiten in dem Bereich.
Sehr spannend. Jetzt haben wir überall mal reingedippt. Janosch, wir machen jetzt hier einen Punkt, weil du musst schnell runter und dich jetzt noch mal ein bisschen vorbereiten. Herzlichen Dank erstmal für den Impact. Regeneration, großes Thema und all diese Bausteine als Gesamtes zu sehen und sich da was rauszupicken, tut dem ganzen Organismus was Gutes. Dazu vielleicht noch mal ein paar passive Maßnahmen, um das System vorzubereiten, myofaszial, gelenkig und organisch. Und ich glaube, wenn wir beide Welten, in denen wir unterwegs sind, zusammenfügen, dann sind wir optimal aufgestellt.
Absolut.
Herzlichen Dank für dieses Interview, Janosch. Wir sehen uns gleich wieder auf dem Spielfeld.
Machen wir.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.